Ja, also diese vielen Ortswechsel, die wirklich im Lebenslauf dann immer, wenn man das so runterrattert, klingt das ganz toll. Auf der erlebten Ebene eines Kindes oder Jugendlichen ist es so, dass man lauter Leute kennenlernt, von denen man weiß, ich werde mich in 1-2 Jahren von dir wieder verabschieden müssen. Und diese Perspektive, das führt dazu, dass man irgendwann vorsichtig wird mit Freundschaften, mit Menschen, an die man sein Herz hängt. Das heißt, man nimmt eigentlich eine Einsamkeit vorweg. Auch wenn sie gar nicht da ist, macht man sich sozusagen schon innerlich einsam, weil man weiß, am Ende wird man sich von diesen Menschen trennen müssen. Und das ist für ein Kind oder für einen Jugendlichen, also wenn ich jetzt auf mich selber da auch zurückblicke, wirklich hart. Durch diese Ortswechsel habe ich auch immer wieder nicht nur Menschen oder auch Kontexte verloren, sondern auch Landschaften. Und ich habe eine sehr intensive Beziehung zu den Landschaften oder zu der Natur und dem Wasser, mit dem ich umgehe. Das Leben spiegelt sich für mich auch sehr stark darin. Und auch zu wissen, dass diese Landschaft mir wieder aus dem Herz gerissen wird, ist kein schönes Bewusstsein. Deswegen war für mich eigentlich, und das ist so passiert, das habe ich mir nicht ausgesucht, das ist einfach so passiert, war für mich das Schwimmen und dieses im Wasser sein, war für mich eine Konstante. Das Wasser ist immer wieder ein anderes gewesen. Es waren immer wieder andere Flüsse, Seen, Meere, teilweise auch Schwimmbäder. Aber es war für mich immer etwas Vertrautes. Und das Schwimmen ist zwar einsam, ja, man kann sich dabei nicht unterhalten, wenn man ernsthaft schwimmt, aber es ist ein Dialog mit dem Element. Ich fühle das Wasser und führe gewissermaßen immer ein Gespräch mit dem Element, wenn ich schwimme. Und das Schreiben ist eine absolut einsame Tätigkeit. Gleichzeitig ist es aber auch immer wieder ein Aufsuchen von Erinnerungen, Begegnungen, Menschen, Figuren, Situationen. Und insofern ist es zwar einsam, aber es ist gefüllt mit sehr viel. Mit sehr viel Erfahrung, mit sehr viel Erinnerung. Und insofern ist es auch wieder sehr voll. Und wenn ich zum Beispiel manchmal lange Zugfahrten habe und aber an was arbeite, dann ist diese Zugfahrt nicht mit dem Warten auf die nächste Station oder auf den nächsten Umstieg gefüllt, sondern es ist mit den Figuren und Geschichten gefüllt. Und diese Geschichten, und das ist, glaube ich, das, was mich beim Schreiben dann nicht einsam lässt, diese Geschichten, die ich teilweise erzählen muss, aber bin ja auch Leser und lese Geschichten gerne, diese Geschichten begleiten mich und die heben die Einsamkeit auf eine Art wieder auf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fränkischer Talk. Heute mit einem Mann, der schon als Kind so selbstsicher war, dass seine Eltern ihn am Flughafen praktisch an sich fesseln mussten, damit er nicht verloren ging. Der sich nicht mal von messerscharfen Eisschollen vom Schwimmen abhalten lässt, selbst wenn sie ihm das Gesicht aufritzen. Der als Jugendlicher mit Fähre und Fahrrad von Hamburg nach London gereist ist, um einem Verlag ein selbstgeschriebenes Theaterstück auf den Schreibtisch zu legen. Der in der 10. Klasse eine 5 in Deutsch hatte und heute 18 Bücher geschrieben hat und Professor für szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin ist, der beim Vorlesen aus seinem eigenen Buch manchmal weinen muss und der als neuer Intendant des ETH Hoffmann Theaters in Bamberg die Bamberger Kulturszene in Zukunft ganz schön prägen wird. Herzlich willkommen, John von Düffel. Ich freue mich sehr, dass du bei mir bist.
Ja, danke für die Einladung.
Fangen wir mal mit einer etwas unkulturellen Frage an. Wenn du dir die Regnitz anguckst, auf einer Skala von 1 für das ist eine bessere Pfütze bis 10 zu hier gehe ich nie wieder raus, wie gut ist das Regnitzwasser zum Schwimmen?
Also ich war sehr früh sehr begeistert von der Regnitz. Ich hatte ja 2008 die Poetikprofessur in Bamberg an der Universität und habe immer diesen Fluss mit einem liebenden Auge angeschaut. Gehört für mich auch tatsächlich mit zur Stadtlandschaft. Also es ist sozusagen Teil der Stadt, was mich auch immer sehr berührt und für eine Stadt auch einnehmen kann. Und meine ersten Regnitzerlebnisse hatte ich tatsächlich in den Pausen zwischen den Seminaren und Vorlesungen und bin da immer rein. Da bin ich noch gar nicht auf der Höhe des Hainbads geschwommen, sondern eigentlich da, wo es in der Nähe der Villa Concordia, wo es schon fast verboten ist. Mhm. Also ich sag mal, Fließgeschwindigkeit ist relativ hoch. Kühle, ja. Also es ist eher ein kälterer Fluss. Und diese Kälte macht aber gerade im Hochsommer so ein wahnsinniges Gefühl der Frische. Und insofern würde ich also auf jeden Fall zwischen 8 und 9 sagen. Also es ist ein Wasser, mit dem man sich auch gut messen kann. Und was ich sehr schön finde als Schwimmer, ich schwimme immer gerne gegen den Strom. Und es gibt Flüsse, beispielsweise den Rhein, wo man dann praktisch nur auf der Stelle schwimmen kann. Und bei einer Regnitz komme ich zumindest doch vorwärts. Und das ist so ein Erfolgserlebnis beim gegen den Strom schwimmen, dass man vorankommt. Und das brauche ich auch sehr.
Es kommt ein bisschen auf die Stelle an. In der Bugerspitze schaffe ich das auch. An anderen Stellen wird das schon eine Herausforderung. Warum wir gerade über die Regnitz so gesprochen haben und über Schwimmen, dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Das Wasser ist nämlich ein ganz großes Thema in deinem Leben. Aber lass uns erstmal über deine Bücher sprechen. Ich habe gerade schon gesagt, es sind 18 Stück und ganz viele davon enthalten ganz, ganz viel von dir. Du bist einer der Autoren, die viel von seiner Persönlichkeit in diese Bücher fließen lassen. Und zwar ganz offensichtlich. Also es gibt auch welche, in denen du ganz offen darüber schreibst, dass du schreibst. Es gibt sogar ein Buch, das heißt, wovon ich schreibe. Das machen ja nicht viele Autorinnen und Autoren, dass sie das erklären. Und diese alte Frage, die, glaube ich, im Literaturwesen so sehr unbeliebt ist, nämlich wie viel Autobiografisches darf in einem Roman landen? Die stellst du gar nicht, sondern du machst das schon fast plakativ. Wie kommt das?
Ja, also ich versuche natürlich, das aufzuarbeiten im Schreiben oder da auch tief reinzugehen in das, was so konkrete Erfahrungen sind, oftmals auch mit Orten, Schauplätzen, Menschen, die ich erlebt habe. Und auf diese Art und Weise versuche ich sozusagen so konkret und so sinnlich und so nah wie möglich an den Erfahrungen dran zu bleiben. Und es gibt ja von vornherein schon einen kleinen künstlerischen Effekt, indem man die Dinge, die man erlebt hat oder mit denen man sich beschäftigt, indem man sie aufschreibt. Das kennt, glaube ich, jede und jeder, dass das Verschriftlichen von Erfahrungen schon so ein kleiner künstlerischer Akt ist, in dem ja auch eine Differenz, so ein kleiner Unterschied entsteht. In dem Moment, wo ich schreibe, bin das Ich, was auf dem Papier steht, ja nicht mehr ich. Und diese kleine Lücke, die der Teufel gelassen hat, diese kleine Lücke erlaubt es mir, auch sehr frei von dem zu erzählen, was ich, aber dann das geschriebene Ich, erlebt hat und was auch teilweise sich mit dem deckt, was meine Biografie ist oder die Stationen meiner Biografie waren. Also ich suche schon die Schauplätze auf, in denen ich gelebt habe, wo ich auch das Gefühl habe, ich kann von denen Zeugnis ablegen, weil ich da war, weil ich mit denen Zeit verbracht habe, mit den Gewässern, mit den Landschaften, mit den Städten und Menschen. Und das ist für mich sozusagen der Beginn von Glaubwürdigkeit. Deswegen sage ich es gar nicht im Sinne von, ich finde jetzt mein Leben selber gar nicht so wahnsinnig interessant. Aber ich habe eine Menge von interessanten Menschen kennengelernt, war an vielen interessanten Geschichten irgendwie als Zuschauender oder Wegbegleiter beteiligt. Also insofern hat es immer genug gegeben, was ich erzählen kann, ohne dass ich mich jetzt selber immer ins Zentrum setze. Ich bin dann eher der Beobachter.
Und was muss passieren, damit du sagst, dieses Erlebnis, dieser Ort, dieser Mensch, diese Erfahrung muss auf einer Buchseite vorkommen? Was triggert, dass du sagst oder sagtest, das könnte ein Buch werden?
Es muss was verändern. Das ist eigentlich die ganz kurze Antwort. Wenn ich aus einem Gespräch rausgehe und das Gefühl habe, ich bin ein kleines bisschen anders nach dem Gespräch als vor dem Gespräch. Oder wenn ich ein Buch lese, ist das auch mein Anspruch, dass ich das Gefühl habe, wenn ich das Buch nicht gelesen hätte, hätte ich vielleicht auch ein bisschen anders noch weiter gedacht oder anders weiter gelebt. Und dieses Momentum von Veränderung ist für mich immer eine Art Signal dafür. Wenn mich eine Begegnung verändert oder wenn mich eine Erfahrung verändert oder ein Ort verändert oder ein Wasser, dann denke ich, doch, darüber muss man schreiben, ob das vielleicht immer gleich ein Roman ist oder ob das vielleicht auch nur eine halbe Seite Kurzgeschichte ist. Das hängt dann immer sehr davon ab. Aber ich glaube schon, dass in jedem Geschriebenen dieser kleine Änderungsimpuls, dieses es verändert so ein kleines bisschen die eigene Welt zumindest, das muss schon drin sein.
Was passiert denn mit den Büchern, die du selbst über dich geschrieben hast, wenn du sie heute nochmal anschaust? Also wenn ich mir Texte angucke, die ich vor 18, 20 Jahren geschrieben habe, dann war das ja auch eine andere Andrea. Was passiert mit dir, wenn du alte Texte liest?
Ja, das hängt natürlich zum einen von den Texten ab, aber es ist natürlich schon so, dass jeder Text auch einen gewissen Lebensabschnitt markiert. Mhm. Und manchmal folgen die auch gar nicht so in großen Abständen aufeinander. Und trotzdem ist für mich auch das ein ausschlaggebender Punkt für eine neue Schreibetappe, dass es ein anderes Lebensgefühl gibt. Und natürlich steht dann dahinter auch die Frage, wer war ich damals oder was habe ich damals gedacht und empfunden? Aber dieses andere Lebensgefühl wieder zu aufzusaugen, also ich denke jetzt mal gar nicht an so einen Wasserroman, weil das vielleicht das Erste ist, was mir zu mir selber auch einfallen würde. Aber ich habe zum Beispiel einen Roman geschrieben, Ego, mit Titel über Körperkult. Mhm. Davon bin ich inzwischen sehr, sehr weit entfernt. Aber damals war es halt das Lebensgefühl der Ende 90er, Anfang 2000er Jahre. Und ich war da voll auch engagiert, nicht nur als schreibende Person, sondern auch körperlich, athletisch, wenn man so will. Und das Dogma von damals, man muss absolut Athlet sein, also man muss sich sozusagen stellen, trainieren, selbst optimieren, hatte ich mir zumindest probeweise auch sehr zu eigen gemacht. Also das ist ein Lebensgefühl, mit dem habe ich heute kaum noch Berührung und trotzdem ist es ein Teil von mir gewesen.
Wie bist du da denn wieder rausgekommen mit dem Ende des Buches?
Das ist auf jeden Fall ein Prozess, der dann einsetzt. Wenn ein Buch fertig ist, meistens schließen sich dann ja Lesereisen an und ich mache das sehr, sehr gerne. Also ich gehe sehr gerne auf Lesereise, weil das für mich so einmal der Punkt ist, so bis zur Hälfte der Lesereise erlebe ich, was ich überhaupt geschrieben habe, weil ich an den Zuschauerinnen und Zuschauern merke, was kommt rüber, was erreicht die Leute, was beschäftigt die Zuhörenden. Und dann kommt irgendwann so der Kipppunkt, wo ich merke, ah, ich fange an, Abschied zu nehmen. Jetzt wiederholen sich die Reaktionen, jetzt wiederholen sich auch meine Sätze oder ich fange mich an zu wiederholen. Und dann ist der Punkt gekommen, Abschied zu nehmen. Und dann merke ich, jetzt zum Ende der Lesereise sage ich eigentlich dem Buch auch, leb wohl, weil was Neues angefangen hat.
Das ist ja interessant. Das heißt, das ist nicht mit dem letzten Wort fertig, sondern eigentlich mit dem letzten Besuch der Lesereise.
Ja, es ist im Prinzip so wie ein Brief, wenn man so möchte. Es ist eigentlich auch ein großer Brief an die Leserinnen und Leser. Mhm. Und was man in einem Brief geschrieben hat, ist ja nicht nur das, was man da beabsichtigt hat oder reingeschrieben zu haben glaubt, sondern es ist auch das, was ankommt bei dem Brief.
Ah, das große Thema Kommunikation.
Ganz genau.
Sehr spannendes Thema. Was mir beim Lesen deiner Bücher, ich habe natürlich nicht alle geschafft, aber zumindest ein paar, und was ich ganz spannend fand, war deine Selbstreflexion zum Thema, was ist eigentlich ein typischer Autor und dass du keiner bist. Und das ist mir bei vielen Gesprächen, die ich mir von dir angehört habe, auch aufgefallen. Ich habe mich die ganze Zeit so im Hinterkopf gefragt, wieso macht der eigentlich Theater und schreibt Bücher? Der müsste doch Förster sein oder Schwimmlehrer. Warum setzt er sich in ein einsames Büro, ist drin, muss still sitzen? Ne, du bist ein absoluter Sportler und läufst gerne und schwimmst viel, bist gern draußen. Theater sind von ihrer Natur aus dunkle Räume, oft ohne Tageslicht, ohne jegliche Elemente darin. Das Element hast du in einem Theater, ist eine Topfpflanze auf der Bühne. Diese Ambivalenz hat mich total beschäftigt. Wie kann das sein, dass du dich in diesen Job so wohl fühlst, obwohl sie so gegen deine Natur zu gehen scheinen?
Ja, also die Frage ist wirklich eine ganz ernsthafte Frage, die ich mir selber auch immer wieder gestellt habe und ich habe auch noch keine abschließende Antwort. Vielleicht ist die Antwort tatsächlich auch immer Prozess. Ich kann aber so ein paar Koordinaten, die ich für mich selber gefunden habe, weil mich das auch als Widerspruch beschäftigt und es ist auch ein Widerspruch oder zumindest sage ich mal eine Polarität oder eine Spannung, weil es ist schon so, dass genau wie du gerade beschrieben hast, an einem Tag wie heute, wenn die Sonne scheint oder wenn man irgendwie das Gefühl hat, die Tage werden länger, es ist Frühling, wie auch immer, und dann zu denken, okay, jetzt gehe ich auf die Probe und das dauert mal 4-5 Stunden und dann habe ich eine kurze Pause und dann geht's am Abend weiter. Ich muss mich da schon ganz schön auch selber zu zwingen, auch wenn ich dann auf der Probe meine Freude habe an der Arbeit und so weiter. Und genauso ist es so, wenn man gerade an einem Text sitzt und das Gefühl hat, man ist so wunderbar im Schreibfluss und die Dinge gehen voran und es fliegt einem auch so viel zu und es wird einem so viel geschenkt beim Schreiben. Und dann denkt man, okay, jetzt muss ich aber los, weil das Theater ruft und die und die Dinge müssen erledigt werden. Das sind wirklich Momente, wo es richtig knirscht und wo es auch wehtut. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich da spaziergehenderweise durch die Tage wandere und denke, ist ja alles wunderbar. Die Widersprüche sind da und trotzdem würde ich sagen, vielleicht ist es tatsächlich ein Spannungsfeld, weil das Schreiben eines Romans ist eine extrem einsame Tätigkeit. Es ist die absolute, ja fast monomane Konzentration auf das, was an Potenzialen, aber vielleicht auch an Unfähigkeiten in einem selber steckt. Mhm. Weil man ist zwar die Lösung, aber man ist die meiste Zeit das Problem. Mhm. Weil es einem nicht gelingt, das zu schreiben, was man gerne schreiben möchte. Und ganz viel von dem, was man vor sich hinschreibt, nicht stimmt. Also für einem selber nicht stimmt. Mhm. Und insofern etwas ist, das man wieder verwirft. Kurzum, Schreiben ist extrem einsam oder mit anderen Worten gesagt solitär. Mhm. Und das Theatermachen ist zum Beispiel eine sehr solidäre, gemeinschaftliche Angelegenheit. Also man ist mit anderen zusammen, wird von anderen auch durchaus inspiriert. Es gibt wunderbare Wechselwirkungen. Man führt Gespräche und hört sich plötzlich Sätze sagen, von denen man dachte, den Gedanken habe ich noch nie so geäußert, aber ich äußere ihn jetzt, weil die Person, mit der ich gerade rede, ihn bei mir angestoßen hat und ihn auch gewissermaßen mit befördert hat. Mhm. Das heißt, diese Lebendigkeit, die dann deutlich entsteht, dass man mit vielen Menschen zusammenarbeitet, ist genauso vitalisierend und genauso wichtig und genauso kreativ. Das heißt, es gibt diese totale Einsamkeit, das Solitäre produzieren, und es gibt das solidäre oder gemeinschaftliche Arbeiten. Und ich glaube, also ich kann mich nicht zwischen diesen beiden Arbeitsformen entscheiden. Das Schönste ist, sie miteinander immer wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Und das ist so ein bisschen das Kunststück. Hm.
Trotzdem habe ich in den letzten Interviews, die du gegeben hast, so ein bisschen rausgehört, dass du nicht vorhast, in absehbarer Zeit wieder Romane zu schreiben. Was ist denn da passiert?
Naja, also im Prinzip habe ich mich entschieden. Ich habe mich entschieden, Intendant des E.T.A. Hoffmann Theaters in Bamberg zu werden. Und das heißt ja auch, dass ich nicht nur eine Verantwortung für meine eigene Kreativität übernommen habe, die jetzt natürlich auch ganz stark in das Programm fließt, in Entscheidungen, in künstlerische Fassungen für Theaterstücke und so weiter. Ich habe ja auch eine Entscheidung getroffen, die dieses Thema des gemeinsamen Arbeitens mit einer Verantwortung verbindet für andere Menschen. Und damit sage ich auch, für die nächsten 5 Jahre, solange geht mein Vertrag, werde ich mich nicht so zurückziehen können, dass ich einen Roman schreiben kann. Mhm. Das heißt also, diese Kunstpause im Romanschreiben habe ich mir gewissermaßen selbst ausgesucht, selbst verordnet. Aber ich muss auch sagen, ich freue mich darauf, dass auch jetzt in diesem Lebensabschnitt, den ich so erreiche, meine Tochter ist jetzt inzwischen 17, geht demnächst aus dem Haus, dann nochmal zu sagen, ich nehme auf eine ganz andere Art und Weise diese Herausforderung des Gemeinschaftlichen, der großen Familie, die Theater auch ist, nehme ich nochmal auf mich. Und Einsamkeit und Zeit für mich werde ich irgendwann nochmal genug haben, hoffe ich.
Du hast jetzt schon mehrfach in den wenigen Minuten, die wir sprechen, das Wort Einsamkeit benutzt. Und da ist mir was aufgefallen, was ich auch in den Interviews von dir ganz, ganz spannend fand. Du hast nämlich gesagt, du bist oft umgezogen, schon als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener auch, dass Schreiben und Schwimmen dir an jedem Ort gegen die Einsamkeit geholfen haben. Was ich total interessant finde, weil das beides total einsame Tätigkeiten sind. Also sich beim Schwimmen unterhalten geht eigentlich nur, wenn man so, ich nenne das mal etwas despektierlich, Laberschranke macht und nebeneinander planscht, aber nicht sportlich schwimmt, was du ja tust. Und das Schreiben hast du ja gerade selber sehr anschaulich beschrieben. Wie passt das zusammen? Das erscheint mir wie ein Widerspruch.
Ja, also diese vielen Ortswechsel, die wirklich im Lebenslauf dann immer, wenn man das so runterrattert, klingt das ganz toll. Auf der erlebten Ebene eines Kindes oder Jugendlichen ist es so, dass man lauter Leute kennenlernt, von denen man weiß, ich werde mich in 1-2 Jahren von dir wieder verabschieden müssen. Mhm. Und diese Perspektive, das führt dazu, dass man irgendwann vorsichtig wird mit Freundschaften, mit Menschen, an die man sein Herz hängt. Das heißt, man nimmt eigentlich eine Einsamkeit vorweg, auch wenn sie gar nicht da ist. Macht man sich sozusagen schon innerlich einsam, weil man weiß, am Ende wird man sich von diesen Menschen trennen müssen. Und das ist für ein Kind oder für einen Jugendlichen, also wenn ich jetzt auf mich selber da auch zurückblicke, wirklich hart. Mhm. Durch diese Ortswechsel habe ich auch immer wieder nicht nur Menschen oder auch Kontexte verloren, sondern auch Landschaften. Und ich bin jemand, ich habe eine sehr intensive Beziehung zu den Landschaften oder zu der Natur und dem Wasser, mit dem ich umgehe. Das Leben spiegelt sich für mich auch sehr stark darin. Und auch zu wissen, dass diese Landschaft mir wieder aus dem Herz gerissen wird, ist kein schönes Bewusstsein. Deswegen war für mich eigentlich, und das ist so passiert, das habe ich mir nicht ausgesucht, das ist einfach so passiert, war für mich das Schwimmen und dieses im Wasser sein, war für mich eine Konstante. Das Wasser ist immer wieder ein anderes gewesen. Es waren immer wieder andere Flüsse, Seen, Meere, teilweise auch Schwimmbäder. Aber es war für mich immer etwas Vertrautes. Und das Schwimmen ist zwar einsam, ja, man kann sich dabei nicht unterhalten, wenn man ernsthaft schwimmt, aber es ist ein Dialog mit dem Element. Ich fühle das Wasser und führe gewissermaßen immer ein Gespräch mit dem Element, wenn ich schwimme. Und das Schreiben ist eine absolut einsame Tätigkeit. Gleichzeitig ist es aber auch immer wieder ein Aufsuchen von Erinnerungen, Begegnungen, Menschen, Figuren, Situationen. Und insofern ist es zwar einsam, aber es ist gefüllt mit sehr viel. Mit sehr viel Erfahrung, mit sehr viel Erinnerung. Und insofern ist es auch wieder sehr voll. Und wenn ich zum Beispiel manchmal lange Zugfahrten habe, und aber an was arbeite, dann ist diese Zugfahrt nicht mit dem Warten auf den nächsten auf die nächste Station oder auf den nächsten Umstieg gefüllt, sondern es ist mit den Figuren und Geschichten gefüllt. Und diese Geschichten, und das ist, glaube ich, das, was mich beim Schreiben dann nicht einsam lässt, diese Geschichten, die ich teilweise erzählen muss, aber bin ja auch Leser und lese Geschichten gerne, diese Geschichten begleiten mich und die heben die Einsamkeit auf eine Art wieder auf.
Besteht dadurch ein bisschen die Gefahr, dass man die echten Menschen am neuen Ort gar nicht erst an sich ranlässt?
Also ich glaube, dass das Theater für mich eine Antwort war aus dieser vielen Umzieherei. Theater ist zwar auch wiederum umziehen und immer wieder andere Stationen. Gleichzeitig ist aber das Besondere an Theaterarbeit, dass für alle Umziehen dazugehört. Und dass das Umziehen, also die Ortswechsel im Theater, meine ich damit nicht das Umziehen im Kostüm, die Ortswechsel nichts wegnehmen von der Intensität der Begegnung. Im Theater weiß man, wir sind jetzt für diese Produktion zusammen. Wir müssen jetzt miteinander wohin kommen, wo wir vielleicht noch nie waren. Und wir müssen uns die Visiere und Filter runterreißen und ehrlich werden miteinander, um an einen Punkt zu kommen, der wirklich interessant, spannend, vielleicht aber auch gefährlich ist. Und diese Intensität wird durch die Tatsache, dass man dann wieder auseinandergeht und dann vielleicht auch noch ein halbes Jahr keine Produktion mehr miteinander macht oder vielleicht ganz woanders landet, wird dadurch nicht beschädigt. Und es ist normal. Also man sagt manchmal, Theaterleute seien oberflächlich. Das stimmt aus meiner Sicht überhaupt nicht. Es ist eine punktuelle Intensität, die man hat, die aber auch so sein muss, weil es ja im Theater immer auf den Moment ankommt, dass auch die Zuschauerinnen und Zuschauer einen maximal intensiven Moment erleben. Und ob man danach vielleicht sogar ein langweiliges Gespräch führt, weil man Pause hat oder sein Feierabendbier trinkt oder was auch immer macht, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Man muss in dem Moment maximal im Augenblick sein. Und das ist das Theater. Und deswegen ist es vielleicht die ideale Form für Menschen, die viel unterwegs waren.
Ich finde das gerade so spannend. Ich habe ein riesen Déjà-vu. Vor nicht allzu langer Zeit saß die Bamberger Schauspielerin Eli Wasserscheid da, wo du gerade sitzt. Und die hat mit genau der gleichen Intensität und Euphorie über diese Gemeinschaft am Theater gesprochen. Das scheint euch sehr zu einen. Also dieses Gefühl von einer Gemeinschaft, die gemeinsam an was arbeitet, erinnert mich gerade sehr daran.
Also ich freue mich, dass das so ein Déjà-vu-Effekt gegeben hat, vor allen Dingen, weil ich Eli Wasserscheid schon kennenlernen durfte und ein ganz tolles Gefühl hatte von der Begegnung, weil sie macht ja auch sehr viel Fernsehen und Fernsehen ist eine ganz andere Kunstform. Man muss zwar auch dann liefern, wie man so schön sagt, als Schauspielerin oder Schauspieler, aber es ist eben zwischendrin doch ein sehr viel mehr auf Warten und auf die Technik warten, dass alles soweit ist. Und da regiert vielmehr die Maschinerie oder das Equipment und die Technik. Und ich habe bei Eli Wasserscheid sofort das Gefühl gehabt, dass sie eigentlich von der Fußspitze bis zum Scheitel Theatermensch ist.
Ich glaube, sie liebt beides sehr. Ja. Sie konnte sich zumindest nicht entscheiden, als sie hier saß.
Das sind die Polaritäten.
Ja, ja. Genau. Jetzt bist du zum ersten Mal in Zukunft Intendant. Bisher warst du immer Dramaturg. Für die Leute, die keine Theatervergangenheit haben, was wird der große Unterschied für dich sein? Also was machst du weiterhin? Was musst du gehen lassen und was machst du neu?
Also der große Unterschied ist, dass als Intendantin oder Intendant trifft man die Entscheidung. Und als Dramaturgin oder Dramaturg bereitet man sie gewissermaßen vor. Man hat so eine Art operative Verantwortung im Sinne von, man darf sich ja das nicht so vorstellen, dass eine Entscheidung dann sozusagen wie durchregieren, ne? Dieses Wort durchregieren, dann bedeutet das alles, was man oben sagt, gleich unten so eins zu eins ankommt. Das verändert sich ja, im Weg durch eine Produktion und das, was man am Anfang so als Vermutung hatte oder warum man sich auch dafür entschieden hat, das verwandelt sich ja zum Glück. Sonst wäre ja sozusagen das ein Nullsummenspiel. Sonst käme nur immer das raus, was man vorne rein tut. Tatsächlich ist es aber ganz anders. Das Tolle ist ja, gilt übrigens auch für das Wasser, dass Theater auch ein Element der Verwandlung ist. Also Theater ist ein großes Verwandlungsmystikum, Mysterium. Und trotzdem ist der große Unterschied zwischen einem Dramaturgen oder einer Dramaturgin, man überlegt, was das Programm sein könnte. Man macht sich ein Bild von einer Stadt, von dem, was die Zuschauerinnen und Zuschauer dort brauchen, erleben wollen, wo man sie vielleicht auch gerne hinführen oder wozu man sie verführen möchte. Und macht dann Stückvorschläge, Personalvorschläge, was Regie, Ausstattung angeht und auch was Besetzung angeht. Aber der große Unterschied ist eben, am Ende trägt man als Intendant die Verantwortung. Und,
auch die finanzielle.
Oder, und man muss auch dafür gerade stehen, wenn es eben dann am Ende nicht passt oder wenn die Leute dann etwas nicht mögen oder wenn das Haus in Schieflage gerät. Und diese Verantwortung, die gilt für das künstlerische Programm, aber sie gilt eben in besonderem Maße auch für die Menschen. Und auch natürlich für all die Themen, die damit zusammenhängen. Ganz viele soziale Themen, die jetzt gar nicht unbedingt nur kunstbasiert sind, sondern Krankheiten, Schwierigkeiten der persönlichen Art, wie geht man damit um? Und das ist eben auch eine ganz andere Art von Nähe oder auch Intensität, aber auch natürlich eine ganz andere Art von Entscheidung, die man da treffen muss. Und das musste ich als Dramaturg bisher nicht.
Worauf freust du dich am meisten an der neuen Aufgabe?
Also was mir wirklich jeden Tag wieder Spaß macht, ist die Möglichkeit zu gestalten. Also das war auch der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, dass ich gedacht habe, es gibt eigentlich keine tolle Schauspielerin oder keinen tollen Schauspieler, mit dem ich nicht gearbeitet habe oder hätte arbeiten können und vielleicht auch noch arbeiten werde. Aber das gestalten können und zu sagen, dieses Programm, wie auch immer es dann auf der Bühne definitiv gelingt, aber dieses Programm verantworte ich und ich habe es so gewollt. Und wenn irgendwas nicht so ist, dass die Leute es mögen oder wenn es irgendwie, dann nehme ich das auch an als Kritik und muss mir das auch anziehen. Und dem möchte ich mich auch stellen. Ich kann mich jetzt nicht mehr verstecken nach dem Motto, ja, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, aber ich habe auch von vornherein schon gesagt, wir müssen darauf aufpassen und so weiter. Diese Ausreden zählen jetzt alle nicht mehr. Und ich finde, es gibt für mich jetzt keine Ausreden mehr. Und das, finde ich, ist eigentlich eine ganz schöne Situation.
Was für ein Theater braucht Bamberg denn?
Also ich finde erstmal, was mich auch dafür für Bamberg so eingenommen hat, Bamberg hat alle Voraussetzungen dafür, eine ganz tolle Stadt des Theaters und der Bildung zu sein. Es ist ja schon eine Bildungsstadt. Es gibt auch einen hohen Bildungsgrad innerhalb der Stadt. Und es gibt sozusagen damit auch die Voraussetzung dafür, dass es ein wirklich großes Theaterpublikum gibt. Alle sagen immer, Bamberg, so roundabout 80.000 Einwohner, vergleichsweise klein. Aber dafür ist sozusagen die Gruppe der potenziellen Theaterbesucherinnen, die ist riesig groß, verglichen mit anderen Städten, die vielleicht 200.000 Einwohner haben, wo aber potenziell Leute sich überhaupt nicht fürs Theater interessieren. Und das heißt also, ich würde sagen, die Größe einer Stadt aus meiner Sicht macht sich an den möglichen Theaterbesucherinnen fest. Und das ist nicht unbedingt mit der Einwohnerzahl identisch. Und von daher würde ich sagen, erstmal hat Bamberg ein ganz, ganz tolles Potenzial, eine Theaterstadt zu werden. Und wenn das nicht gelingt, liegt es nicht an den Zuschauerinnen und Zuschauern, dann liegt es an mir.
Deine Vorgängerin Sibylle Broll-Pappe geht nicht ganz freiwillig. Sie hat um 2 Jahre Verlängerung gebeten, die wurden ihr von der Stadt nicht geschenkt. Dafür kannst du natürlich nichts. Trotzdem ist es eine etwas merkwürdige Situation, in der du anfängst. Spürst du davon was? Bedeutet dieser politische, wie soll ich sagen, etwas holprige Weg was für deinen Start? Wie fühlt sich das gerade für dich am Theater an, wo sie ja auch noch ist?
Ja, also es ist natürlich eine schwierige Übergangssituation und ich habe selber nach 14 Jahren am Deutschen Theater in Berlin erlebt, und das ist noch gar nicht so lange her, das ist jetzt 1,5 Jahre her, wie sich so ein Wechsel anfühlt. Dramaturgen, ich war damals sozusagen 14 Jahre Dramaturg von Ulrich Kuhn, gehen ja immer mit, wenn Intendanten gehen oder Intendantinnen gehen. Und das Gefühl, dass dann die Neuen kommen und dass auch Kollegen, mit denen man eben sehr, sehr eng zusammengearbeitet hat, auf einmal das Gespräch abbrechen und in die andere Richtung gucken oder gehen, wenn die Neuen kommen, mit denen sie dann halt in Zukunft arbeiten werden, das ist schmerzhaft. Und insofern, was ich mitbringen kann, ist erstmal ein großes Verständnis für die Situation von Sibylle und von vielen ihrer Mitarbeitenden. Und auf diese Form der Verletzung oder auf die Schwierigkeiten des Übergangs versuche ich, menschlich so gut wie möglich einzugehen und auch Rücksicht zu nehmen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch Theaterschicksal. Es ist halt grausam, weil man ja immer nur auf Zeit, man muss ja wirklich sagen, gewählt ist. Also Intendanten oder Intendantinnen werden gewählt. Man muss immer damit leben, dass auch wenn man das Gefühl hat, ich mache hier gute Arbeit und für das Haus und ich, wir sind gut verwachsen, wir passen zusammen. Selbst dann kann es einem passieren, dass man aus politischen oder sonstigen Gründen nicht verlängert wird und auf einmal plötzlich das Haus verlassen muss, mit dem man sich natürlich identifiziert. Und das ist, glaube ich, schon der schwierigste Teil in dieser Geschichte, dass natürlich das Haus jetzt einen Identitätswandel macht, also es wird sich verändern und auf einmal hört es auf, das Haus, das Theater, das Sibylle hier gestaltet hat, zu sein. Und es muss und wird anfangen, das Theater zu sein, das ich gestalte. Hm. Und ich kann das nur mit Rücksicht und Sympathie und Empathie für Isi und ihre Situation begleiten und für die Kolleginnen, die es auch mitbetrifft. Aber es ist an sich ein wirklich harter Vorgang.
Hm. Wenn du dir vorstellst, in 5 Jahren wird ein bisschen geschaut, was hat John von Düffel hier alles gemacht? Wie hat sich das Theater verändert? Welche Schlagzeile würdest du gerne über deine ersten 5 Jahre am ETH Hoffmann Theater lesen?
Also vielleicht fange ich nochmal so an. Mein Traum vom Theater ist, einen poetischen Raum zu eröffnen. Also die Möglichkeit von einer Bühne kann man ja auf ganz unterschiedliche Art und Weisen definieren. Man kann einen politischen Diskursraum machen, man kann einen harten Ort der Kritik daraus machen, man kann einen komödiantischen Ort des Entertainments daraus machen. Und all diese Ebenen haben auch absolut ihre Berechtigung. Und sie sollen auch in der Zukunft weiter vorkommen. Mhm. Aber ich glaube, was ich mir am meisten wünschen würde, was die Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht in Erinnerung behalten, ist das Gefühl, wenn man ins Theater kommt, man betritt einen poetischen Raum und gewisse Fragen von Interesse, Gesinnung, politischer Überzeugung oder auch wirtschaftlichem Denken, das kann man irgendwie an der Garderobe abgeben. Und man geht sozusagen in das Theater und sieht eine Geschichte, erlebt Figuren, erlebt Situationen, erlebt, wie sich diese Menschen verändern oder mit ihrem Leben klarkommen oder eben auch vielleicht scheitern und lässt sich davon auf eine poetische und das heißt auch auf eine Art und Weise, die weder didaktisch noch super kritisch ist, sondern die einfach erstmal die Geschichte erzählt und diese Erzählung offenlegt und den Menschen, und das wäre mir das Wichtigste daran, so nahe wie möglich bringt. Also das Poetische ist für mich die Möglichkeit einer Berührung an einer Stelle, bei der man von der Wirklichkeit selten berührt wird. Die Wirklichkeit strengt uns an, die Wirklichkeit fordert uns was ab, die Wirklichkeit belastet uns. Und der poetische Raum ist das Versprechen, dass man das mal loslassen kann für einen Moment und sich einfach berühren lassen kann von etwas anderem, ohne zu wissen, wozu es gut ist und ohne zu wissen, wozu es am Ende dient. Mhm. Und diese Freiheit ist, glaube ich, eine große Freiheit. Und das Theater hat darin, glaube ich, aus meiner Sicht seinen Sinn, dass man diese Freiheit nicht alleine erlebt, sondern mit anderen. Und dass man über diese gemeinsam gemachte Erfahrung auch sehr unterschiedlich denken kann. Man kann die dann so erlebt haben oder man kann sie anders erlebt haben. Und trotzdem machen wir alle, wenn wir im Theater sind, gehen wir durch denselben Abend, dieselbe Theateraufführung, denken am Ende vielleicht sehr unterschiedlich darüber, haben aber einen gemeinsamen Erfahrungskern. Mhm. Und das, finde ich, ist ein gesellschaftliches Angebot, was es in Zeiten so großer Polarisierung, in Zeiten so großer Lagerbildung zu selten gibt. Wir haben viel zu viel Positionen und viel zu viel Informationen und viel zu wenig Erfahrung.
Also mehr Theater fürs Herz und weniger für den Kopf?
Ja, Herz und Kopf würden sich in meinem Fall gar nicht ausschließen. Ich glaube, die Berührung, die ich meine, würde ich weder Herz und Kopf, sondern unter der Haut anordnen. Mm, okay. Und da liegen sowohl die Gedanken als auch die Nervenzellen oder die Gefühle.
Mm. Jetzt gibt es ja Theaterstücke, die für sich selbst sprechen. Die schaue ich an und ich weiß genau, was da auf der Bühne passiert ist und kann mich vielleicht nur irgendwie an der Inszenierung ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also die Inszenierung ist so ein schmückendes Beiwerk, sage ich mal, bisschen gemein. Und dann gibt es Theaterstücke, die verstehe ich nur, wenn ich vorher in der Einführung war und einen Text dazu lese, weil die so abstrakt sind, dass ich auf der Bühne nur noch das Geschehen auf der Bühne nur noch mit offenem Mund verfolge und eigentlich gar nicht wüsste, was da passiert, wenn ich das nicht vorher erklärt bekommen hätte. Welche sind dir lieber?
Ja, also da habe ich eine ganz klare Position. Theater muss aus sich selbst heraus verständlich sein. Hm. Und das ist auch mein Anspruch und ich sage das so vollmundig und werde mich auch daran messen lassen, dass ich glaube, Einführungen können schön sein, weil man dadurch Dinge erfährt, die man vielleicht sonst nicht gewusst hätte, aber im Sinne eines Hintergrunds und nicht im Sinne von, ich brauche das, um den Abend zu verstehen. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, ich habe darüber gesprochen, dass Bamberg eine Bildungsstadt ist. Ich will aber kein Theater machen, was sozusagen die Schwelle des, man muss das alles schon vorher wissen, hochlegt, sondern im Gegenteil, jedes Theatererlebnis, und das ist eben das Einschließende von Theater, muss jede Person, die da kommt, egal wie viel Vorbildung oder wie viel Nichtwissen, auch schon gar über den Autor oder das Stück im Einzelnen, muss jede Person einschließen und mitnehmen können. Und auch Leute von sehr unterschiedlichen Bildungshintergründen, bildungsferne, bildungsnahe Menschen und auch von unterschiedlichen Altersstufen. Mhm. Und das ist schon die Vision, dass eine Geschichte, wenn man sie gut erzählt, alle Menschen erreichen kann und zwar auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ich mache es mal fest an Büchern, die man liebt. Und ich nenne jetzt mal keine Titel, sondern einfach nur das eigene Lieblingsbuch. Das liest man vielleicht mit 15, macht sich ganz dicke Anstreichungen. Dann liest man es mit 30 nochmal und denkt, was habe ich denn damals angestrichen? Da muss doch da das Ausrufezeichen hin. Und wieso habe ich die Seite überschlagen damals? Das ist doch das die Wichtigste. Man liest es mit 50 nochmal und sie liest wieder ein ganz anderes Buch. Und so stelle ich mir auch ein Theaterstück vor. Also die alle gucken in dieses Buch und jeder erlebt es. Und jeder erlebt auch ein klein bisschen was anderes und streicht sich im Geiste andere Stellen an. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, wo das Theater aber auch den Auftrag hat, die Geschichten so zu erzählen, dass sie eben nahbar sind, dass man in sie hineinkommen kann.
Mhm. Gibt es Theaterstücke, wo du sagst, das muss im E.T.H. Hoffmann Theater auf jeden Fall gespielt werden? Gibt es Stücke, die quasi nicht verhandelbar sind für dich?
Ja, also es gibt natürlich Stücke, von denen ich wirklich sagen kann, sie haben mein Leben verändert, weil sie mir entweder, weil sie eine unglaubliche Sprache haben und durch diese Sprache meine Art zu denken verändert haben, oder es gibt Stücke, wo ich gemerkt habe, die gehen an solche Tiefen, dass ich nach dem Schauen dieses Stückes auch nicht mehr dieselbe Person war. Oder es gibt Stücke, die mich einfach so wahnsinnig glücklich gemacht haben, wo ich so viel gelacht habe und über mich selber auch den Kopf geschüttelt habe. Und diese Erlebnisse von starken Emotionen, von starken Berührungen, da habe ich natürlich meine Favoriten und werde auch meine Favoriten erstmal schamlos in die Waagschale werfen, weil ich glaube auch, das verdient das Publikum, dass sie erkennen kann, wo das eigene Herz schlägt, das Herz der Theaterleitung sozusagen schlägt. Und natürlich ist jetzt die Situation, in der ich und meine Dramaturginnen und die Kolleginnen, die das jetzt alles mit mir zusammen planen, sind, es ist jetzt ein bisschen ein Blind Date. Also wir haben das Bamberger Publikum ja bisher kennengelernt durch die Aufführungen, die jetzt laufen, auch in anderen Kontexten, auch in anderen Veranstaltungsformaten. Aber die Begegnung miteinander hat noch nicht stattgefunden. Und natürlich wird dann das, was das Publikum uns zurückgibt, dann wieder eine Rolle spielen für den Spielplan Nummer 2. Das heißt, es ist der Beginn einer Beziehung. Mhm. Es wird auch ganz klar, sage ich auch, am Anfang nicht sein, dass man sich sofort wie beim Blind Date heiraten will. Ne? Okay. Sondern es wird so sein, dass es ein Kennenlernprozess ist. Mhm. Und dass natürlich das Allerwichtigste am Anfang sein wird, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer sich von uns ernst genommen fühlen und gemeint fühlen, aber dass wir natürlich ganz viel über sie auch erfahren müssen. Und zwar nicht, indem man nur redet oder indem man Briefe schreibt, sondern indem man sich im Theater zuschauen erlebt. Und das ist vielleicht etwas, was die wenigsten Besucherinnen und Besucher wissen. Jeder Schauspieler, jede Schauspielerin spürt das Publikum und zwar von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ich habe in so vielen Vorstellungen gesessen, als Abenddienst, wie es so schön heißt, und das Publikum gelesen, das Publikum erlebt. Und das ist etwas, was uns natürlich jetzt noch fehlt. Und das wird ein ganz wesentliches Moment sein in der Art und Weise, wie wir dann weitermachen.
Jetzt hast du total elegant umschifft, auch nur einen einzigen Titel zu nennen. Ich weiß, die große Pressekonferenz kommt erst, nachdem dieser Podcast veröffentlicht ist. Aber kannst du zumindest ein bisschen was verraten?
Ja, also ich meine, ich kann vielleicht so viel verraten, dass der Spielplan aus einem ganz großen Maß an Weltliteratur bestehen wird. Also es wird sehr große, wichtige Titel geben. Titel, die auch, das sage ich auch so ausdrücklich, im Schulunterricht eine große Rolle spielen. Weil tatsächlich waren sehr viel prägende Erlebnisse für mich auch Stücke, Texte, die ich tatsächlich in der Schule durchgenommen habe, wo ich dachte, die haben mit mir was gemacht. Ich glaube, das war nicht im Lehrplan vorgesehen, was sie mit mir gemacht haben, aber sie haben was mit mir gemacht. Und an diese starken Erfahrungen möchte ich gerne anknüpfen. Und es gibt teilweise aber auch große Autoren, große Autorinnen, wo ich denke, es ist gut, wenn nochmal eine neue, jüngere Autorin oder ein jüngerer Autor nochmal draufschaut und das vielleicht nochmal überschreibt, wie man so schön sagt. Also wo es dann vielleicht große Stoffe sind, die nochmal in einer etwas anderen Sprache, in einer etwas anderen Blickrichtung von heute aus gesehen, mit heutigen Augen und einer heutigen Stimme erzählt werden. Das heißt, es wird jetzt nicht ein ganz großer konservativer Rollback in die Weltliteratur und sozusagen den Kanon der Stücke, sondern es wird sehr viele Texte geben, die nochmal in ganz anderer Lesart, in ganz anderer Form, mit ganz anderen Worten vielleicht auch teilweise auf die Bühne kommen. Aber ich glaube schon an Geschichten und es wird ein sehr erzählerischer, sehr poetischer Spielplan.
Jetzt ist ja das E.T.H. Hoffmann Theater ein Stadttheater, kein freies. Macht das einen Unterschied für dich in der Arbeit? Redet dir jemand rein?
Nein, also die Programmhoheit und auch Programmverantwortung habe ich absolut allein. Aber es gibt natürlich einmal die Stadt selber im Sinne der Kulturreferentin oder eben auch anderer Politiker, Stadtverordneter. Es gibt ja auch ein Kuratorium, dem ich dann auch verantwortlich bin. Und es gibt natürlich die Stadtgesellschaft, der ich mich natürlich auch verpflichtet fühle und mit der sozusagen ein Stadttheater, für die ein Stadttheater ist, und mit der ein Stadttheater auch kommuniziert. Und es ist, also es gibt kein Theater ohne Zuschauer. Also Theater ist die Verabredung, pass mal auf, stellt euch mal dahin und guckt mir zu, ich mach mal was. So, das ist Theater. Und dazu braucht man natürlich Leute, die einem zugucken. Und diese Stadtgesellschaft, die einem zuguckt, oder die Stadtpolitik, die das zu vertreten hat, was da passiert, die gehört für mich mit zu dem Pendant von Theater. Und insofern fühle ich mich der Stadtgesellschaft, auch der Stadtpolitik verpflichtet und vielleicht auch nochmal nicht nur auf der künstlerischen Ebene, auch im Sinne einer Konsolidierung. Also ich würde gerne das Haus, und das ist nochmal so ein wichtiges weiteres Thema, auf starke Füße stellen, und die bestehen einfach darin, dass wir so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie möglich an das Haus binden und Vertrauen schaffen darin, dass man in diesem Haus auch tolle Erlebnisse haben kann, weil nur die Lebensversicherung eines jeden Theaters sind die Zuschauer dieses Theaters. Und das ist sozusagen mein Auftrag, dass es dann auch viele Menschen gibt, die für das Theater bereit sind einzustehen, weil es werden wahrscheinlich schwere Zeiten kommen.
Du hast in einem anderen Interview etwas gesagt, das könnte, wenn man es bösartig auslegen will, einem ein bisschen sauer aufstoßen in Bamberg. Du hast nämlich gesagt, dass du dir ganz bewusst Bamberg ausgesucht hast, weil es nicht die erste Bundesliga in der Theaterwelt ist und weil du, ich paraphrasiere, keinen Bock aufs große Feuilleton hast und ein bisschen fernab davon arbeiten möchtest. Jetzt ist natürlich auch klar, dass dein Name für manche bedeutet, oh, da kommt einer vom deutschen Theater, der holt uns jetzt in die erste Bundesliga. Das heißt, die genau gegenteilige Erwartungshaltung. Widerspricht sich das nicht?
Naja, also ein Teil, warum ich keine Lust hatte auf erste Bundesliga, hat was mit Größe und auch mit Größenwahn zu tun. Ich fange mal mit Größe an. Am Deutschen Theater haben wir 350 Mitarbeitende gehabt. Und selbst nach 14 Jahren wusste ich bei vielen dann doch den Vornamen nicht so ganz bibelfest sicher. Und ich habe auch nicht mit allen tatsächlich mal einen Kaffee getrunken oder auch nur länger geredet. Und der Grund, warum ich ein Haus wollte, wie jetzt in Bamberg mit 85 Beschäftigten, ist, weil ich denke, meine soziale Kompetenz reicht aus, um diesen Menschen tendenziell gerecht zu werden. Tendenziell. Alles andere muss die Praxis erweisen. Und ich traue mir das auch zu, für diese Menschen Verantwortung zu übernehmen. Das hätte ich bei 350 Leuten, finde ich, ist es immer so an der Grenze zur Hochstapelei. Weil man kann die nicht, selbst wenn man dann den Satz sagt, meine Tür steht immer offen, für 350 Leute kann die Tür nicht immer offen stehen. Das ist rein arithmetisch nicht möglich. Ja. Ne? Und das war so der eine Grund. Und der andere Grund ist, also ich habe überhaupt nicht vor, den Anspruch zu senken, im Sinne von, ich habe ein hohes Qualitätsbewusstsein und würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, es ist ja nur Bamberg, da machen wir mal halblang. Was ich damit meine, dass ich sage, nicht erste Bundesliga, hat eben mit dem Thema Größenwahn zu tun, dass man immer denkt, man muss jetzt nochmal einen Ticken origineller sein und nochmal was erfinden und nochmal eine Kuh schlachten oder drei nackte Kinder über die Bühne jagen, damit das Feuilleton darüber schreibt. Und dafür, also das muss ich mir nicht mehr beweisen. Das ist vorbei. Also wo ich denke, es muss immer ein Skandal, es muss immer eine Sensation sein. Es muss einfach nur gut sein. Und was dann die Presse daraus macht, das Feuilleton, das Großfeuilleton, das kann mir Gott sei Dank wurscht sein, weil ich kann mich, weil ich nichts mehr beweisen muss, wirklich auf die Sache selber konzentrieren. Und dieser Fokus auf nicht die Medien, sondern auf das Medium Theater ist, glaube ich, eher etwas, was dann potenziell eher dazu führt, dass die Qualität zunimmt als abnimmt.
Sibylle Breul-Papa hat ja auch Regie geführt. Hast du das auch vor?
Nein, auch das ist etwas, was sozusagen ein kleiner Paradigmenwechsel sein wird. Ich werde kein regieführender Intendant sein, sondern sozusagen ein bisschen der Dramaturg, der in allen Bereichen der Programmplanung, aber auch eben der Produktionsdramaturgie auch immer wieder vorkommt. Ich will auch bei jeder Produktion schon von Anfang an auf Proben sein, also nah dran an den Prozessen. Und deswegen, das ist einfach ein anderes Modell. Ich will jetzt gar nicht sagen, besser, schlechter. Mein Modell ist, ich möchte eigentlich allen Produktionen gleich nah sein. Es soll keine Düffelproduktion geben, sondern alle Produktionen sollen mit mir so verbunden sein und keine ist weniger verbunden, keine ist gleichgültiger. Mhm. Und diese Gleichbehandlung und das Wichtignehmen von den Prozessen, die da stattfinden, ist für mein Credo, aber da ich bin auch einfach Dramaturg und Sibylle ist Regisseurin. Mhm. Insofern ist das natürlich einfach auch ein Berufsunterschied.
Du hast viele Texte adaptiert, hast fürs Theater geschrieben. Wenn die auf die Bühne kommen, wäre es ja trotzdem eine von Düffel-Produktion, wenn auch nicht wie bei Sibylle Breuhape mit Regie. Wird das passieren?
Ja, also was die Fassung angeht, da bin ich dann eben eher Dramaturg und würde auch sagen, das ist so der Unterschied. Also ich würde mich jetzt nicht als Autor auf den Spielplan setzen, da sollen andere zu Wort kommen, da sind auch andere Stimmen wichtig. Aber als Dramaturg werde ich natürlich bei den Fassungen maßgeblich beteiligt sein. Das ist ja auch meine Verantwortung. Also, dass ich, und ich will vielleicht noch mal was zum Thema Fassung sagen. Man hat ja immer schnell das Gefühl, ach, da wird gekürzt, da wird das Stück verstümmelt. Warum nicht das Original spielen? Jede Fassung ist natürlich das Ringen um eine Lesart, weil man kann nicht alles erzählen, was in einem Stück steckt. Man muss sich entscheiden für eine Art des Lesens oder der Interpretation, sonst erzählt man am Ende gar nichts und alles. Mhm. Und insofern habe ich ja die Verantwortung auch für die Art und Weise, was an dem Stück jetzt wichtig ist, warum es gespielt wird. Und da werde ich konzeptionell und auch in den Fassungen natürlich schon stark zugreifen. Und das heißt also, die Demarkationslinie, wenn man so will, ist genau die. Also Autorschaft, nein. Also ich werde jetzt keinen Düffel aufs Programm setzen. Aber der dramaturgische Zugriff wird natürlich mein Zugriff auch sein, weil ich mich als Dramaturg auch für das ganze Programm verantwortlich fühle.
Hm. Du hast ja auch ganz viel über das Thema Askese gearbeitet, gelesen, geschrieben. Nicht fürs Theater, aber für deine Bücher. Und dabei ist mir ein erheblicher Widerspruch eingefallen oder aufgefallen. Du kommst in eine Region hier in Bamberg, die bekannt dafür ist, dass sie große gesundheitliche Probleme hat, weil die Leute hier so wahnsinnig gern Alkohol trinken und viel Fleisch essen. Das können sie ja auch sehr gut, beides. Das darf man ja gar nicht kleinreden. Du bist jemand, der tagsüber überhaupt nichts isst. Wie um alles in der Welt soll sich das denn bitte vertragen?
Ja, also kulinarisch ist das sozusagen erstmal tatsächlich ein Widerspruch, wie du auch richtig sagst. Und gleichzeitig würde ich mal sagen, Askese, das ist sozusagen mein Credo. Was Besinnen auf was brauche ich wirklich oder was ist mir wichtig bedeutet, ist überhaupt kein Widerspruch zu dem Thema Genuss. Mhm. Man denkt immer, okay, wenn jetzt ist von Verzicht die Rede und dann wird das alles ganz bitter und die Mundwinkel werden heruntergezogen. Aber ich würde mich als Genießer bezeichnen. Ich genieße sehr, sehr vieles und auch das Essen. Der Grund, warum ich nur nachts esse oder abends nach getaner Arbeit, hat sogar damit zu tun, weil ich erst dann richtig entspannen kann. Und Essen ist mir viel zu wichtig, um es irgendwie so nebenbei oder weil man den Tag irgendwie überbrücken muss und so weiter. Und ich habe Gott sei Dank so eine Art Langstreckenkondition. Also wenn ich einmal gut gegessen habe, dann hält das auch erstmal für einen Tag oder anderthalb Tage. Also es müssen natürlich ausreichend sein. Aber ich genieße es eigentlich erst dann, wenn das Tagwerk getan ist und wenn eine Entspannung da ist und ich auch wirklich loslassen kann. Mhm. Und deswegen werde ich auch da wahrscheinlich dran festhalten und ich hoffe trotzdem, dass es viele schöne kulinarische Erlebnisse gibt. Ich esse übrigens auch Fleisch. Ich trinke tatsächlich keinen Alkohol. Aber beim Essen bin ich ganz, ganz offen.
Okay. Über das Thema Askese würde ich mit dir gerne noch einen ganzen Podcast machen, weil das so spannend ist und du da wirklich ja zwei Bücher geschrieben hast, die das ganz stark in den Fokus rücken. Aber dafür haben wir heute nicht genug Zeit. Dann müssen wir auf das Thema Wasser verzichten. Und das geht bei dir nun wirklich gar nicht. Kannst du mir erklären, was diese unglaubliche Faszination mit diesem Element bei dir ist?
Ja, also es ist natürlich eine unendliche Geschichte mit dem Wasser, weil es eben so ein Element ist, was sich so unterschiedlich anfühlt, was auch immer wieder anders ist. Also es ist eben auch ein Element der Verwandlung. Es ist gleichzeitig auch, vielleicht auch das eine Verbindung zum Theater, für mich ein poetischer Raum. Wenn ich ins Wasser eintauche und zwar jetzt nicht bei den ersten 100, 200, 300 Metern, da muss man sich erstmal mit dem Element wieder vertraut machen. Aber ab einem gewissen Punkt gibt es so manche Leute würden vielleicht sagen, meditative Momente oder es gibt so eine Art Flow oder Fluss oder es gibt eine Form von Verschmelzung vielleicht sogar. Und eigentlich wird mir im Schwimmen, im Wasser sein, ich bin Kraulschwimmer auf Langstrecke, wird mir überhaupt erst immer klar, was gerade mit mir los ist, mit woran ich denken muss, was wichtig ist, was mich überhaupt wirklich beschäftigt, weil die Tage sind sehr voll. Waren sie auch immer schon. Und ich versuche mir auch das Allermöglichste abzuverlangen. Und im Wasser kann ich irgendwie auf einmal zurückkehren, kann ich wieder zu mir kommen. Und diese, das Tolle am Wasser ist, dass man tatsächlich sich mit niemandem wirklich unterhalten kann. Und ich diese Zeit, Stunde, anderthalb Stunden, dann tatsächlich ganz auf mich allein gestellt bin. Und ich nehme mir nie was vor, wenn ich, also gedanklich nichts vor, wenn ich ins Wasser gehe, sondern ich lasse es denken, ich lasse es passieren und komme dann zu den Dingen, die am Ende dann wirklich wichtig sind.
Aber du gehst wirklich jeden Tag schwimmen, ne?
Also nach Möglichkeit. Es gibt Tage, wo es dann überhaupt nicht reinpasst. Und spätestens aber nach dem dritten Tag sagt meine Familie zu mir, Papa, geh schwimmen, weil ich, es ist auch ein gewissermaßen was Reinigendes oder Klärendes. Also wenn ich zum Beispiel von meiner Familie um Geld gebeten werde, das ist jetzt kein Tipp an alle anderen, aber es ist immer nach dem Schwimmen. Ich komme vom Schwimmen nach Hause und meine Tochter sagt, ah, Papa, ich bräuchte noch ein bisschen. Und ja, klar.
Wenn es dir dann am besten geht und du richtig gut gelaunt bist. Ah, ja, ja. Kluges Mädchen.
Hatte die ganz schnell raus.
Ja, welches Wasser ist dir denn das Liebste?
Also am liebsten schwimme ich tatsächlich in offenen Gewässern, also einfach Flüssen, Seen, weil damit eben Landschaften verbunden sind. Man kann natürlich auch im Schwimmbad also tolle Schwimmerlebnisse haben, aber die Monotonie des Kachelzählens, die ist mir aus meinen Jugendschwimmtagen noch sehr tief im Körper und da dauert es manchmal ein bisschen, bis die Freude da so richtig kommt. Aber manchmal war Schwimmen dann einfach auch wie spazieren gehen und man verbindet sich mit den Landschaften und so ein gelebtes Wasser, so ein See oder Fluss oder auch Meer, das ist dann schon eine ganz andere Reise, weil man natürlich auch, das muss man ja auch sagen, es ist das Element des Lebens, Wasser, aber es ist auch das Element des Todes und es ist immer auch eine gewisse Grundspannung da und ich glaube, die große Euphorie nach dem Schwimmen hat immer auch damit zu tun, dass man es überlebt hat.
Jetzt sind wir wieder bei dem Thema der Ambivalenz, was wir am Anfang schon hatten. Bist du jemals wirklich in Gefahr geraten? Also gab es eine Situation, wo du hinterher gedacht hast, okay, das hätte wirklich schief gehen können?
Ja, also übrigens nochmal Kompliment für das Intro. Das war das originellste Intro, was ich je bei einem Podcast gehört habe. Wirklich.
Vielen Dank.
Und es gab eben zum Beispiel in der Corona-Zeit, als alle Schwimmbäder zu waren und es war ja auch noch ein kalter Winter, gab es eben in Potsdam nur noch einen Kanal, der noch offen war, weil da die Eisbrecher durchgefahren sind. Und ich bin dann halt da immer schwimmen gewesen, natürlich mit Neoprenanzug und so weiter. Aber das, was du mit dem Eis im Gesicht, der Eisscholle, das war sozusagen ein Erlebnis. Da war es minus 12 Grad.
Minus 12.
Und weil meine Frau das nicht sehen soll und will, fahre ich halt dann mit dem Fahrrad dahin. Und
das kann ich nachvollziehen.
Und das möchte man auch nicht, dass Angehörige das sehen. Also manchmal gibt's halt, die Leute bleiben dann halt am Kanalrand stehen und denken, ist da wirklich ein Mensch drin und macht das jemand? Und das war halt ausgerechnet der Geburtstag meines Bruders, an dem ich da schwimmen war. Und ich habe so eine große Eisscholle nicht gesehen. Ich bin dann beim Kraulzug mit dem Arm vollkommen aufgeschlagen und habe das dann so mitten auf die Stirn gekriegt, hatte dann einen riesigen Cut. Und ich wäre jetzt nicht an dem Cut gestorben oder an dem Aufprall dieser Eisscholle, aber ich musste noch den ganzen Weg zurücklaufen. Das Blut lief mir über den Kopf und ich hatte sozusagen einen langen Bart stehen, damit es nicht so kalt im Gesicht ist, im Wasser. Und das fror alles und es war hundekalt und ich hab mein Fahrrad nicht mehr aufgekriegt. Ich musste das also noch nach Hause schieben. Es war schlimm und bei Kälte, also mit Kälte kenne ich mich natürlich auch sehr gut aus. Bei Kälte ist es im Schwimmen grundsätzlich so, dass nach einer gewissen Zeit, also erstmal ist die Überwindung da. Und wenn man diese Überwindung dann hinter sich hat, ist Kälte auf eine Art rauschhaft. Und die Gefahr ist halt einfach, dass man zu lange in diesem Rausch bleibt und nicht mehr zurückkommt. Man verliert die Kontrolle irgendwann über die Beine, man kann auf seinen Füßen auch kaum noch richtig mehr stehen und auch die Hände frieren einem sehr, sehr ab. Die sind dann auch ganz leichenblass, wenn man aus dem Wasser kommt. Und irgendwann, es ist ein schönes Gefühl, aber irgendwann hat man den totalen Kontrollverlust, es wird einem schwindelig. Und da war ich schon manchmal kurz davor und meiner Familie zuliebe, mache ich auch nicht mehr so krasse Sachen, aber Corona war halt nochmal so ein Fall, wo, wenn man schwimmen wollte, musste man schon zu sehr viel bereit sein.
Ja, vor allem in offenen Gewässern dann, ne? Was hat deine Frau gesagt, als du in dem Zustand nach Hause gekommen bist?
Ja, Gott sei Dank war sie nicht da und ich konnte mich erstmal so ein bisschen halbwegs wieder herrichten, bevor dann die Familie dann mich wieder gesehen hat. Das war keine gute Idee.
Wenn du dir ein Gewässer aussuchen könntest, an dem du lebst, du könntest einfach sagen, da wo mein Job ist, ist auch dieses Gewässer. Wie würde das aussehen?
Ja, da wäre ich sehr hin und her gerissen zwischen Fluss oder See. Mhm. Also das Schwimmen im See hat den großen Vorteil, dass man tatsächlich den See mehr vergessen kann, weil das ist ein Wasser, das steht. Man muss natürlich irgendwann umkehren oder seine Runden machen. Fluss ist immer ein bisschen mehr Auseinandersetzung und Kampf. Mhm. Deswegen ist der See eher das stille Wasser und der Fluss eher sozusagen das Wasser als Kontrahent, mit dem man sich dann auch immer messen muss, weil der so eine Kraft auf einen bringt. Also die Fließgeschwindigkeit, der Druck des Wassers, auch teilweise die Unruhe, die im Wasser ist, damit muss man sich auseinandersetzen im Schwimmen. Aber um auf die Frage richtig zu antworten, also auf der einen Seite wäre ein See und auf der anderen Seite wäre ein Fluss, dann wäre ich, glaube ich, immer glücklich.
Okay, das heißt, eigentlich müsstest du irgendwo in Irland oder im Lake District oder so wohnen. Das wäre wahrscheinlich der beste Ort. Apropos der beste Ort, du hast es ja vorhin selbst gesagt, du bist wahnsinnig viel rumgekommen in deinem Leben. Du hast sehr bewegend geschildert, wie die Landschaften in deinem Herzen sind und wie sie dir regelrecht rausgerissen werden. Das heißt, du spürst ja eine sehr große Verbundenheit dazu, wo du lebst. Jetzt ist Bamberg nicht zum ersten Mal dein zukünftiges Zuhause, sage ich mal, sondern du warst ja schon hier und hast diese Entscheidung ja sehr bewusst getroffen, weil du wusstest, wie die Stadt ist. Wirst du denn richtig hier leben oder wirst du pendeln? Denn deine Tochter ist ja in einem Alter, in dem man eigentlich nicht sagt, jetzt ziehen wir mal um, ne, mit 17.
Also ich werde nicht pendeln, sondern meine Tochter macht, wenn alles gut geht, jetzt im nächsten Jahr Abitur und würde dann sowieso das Haus verlassen. Das bayerische Abitur wollte ich ihr jetzt nicht zumuten. Mhm. Aber wenn sie Abitur hat, dann wird sich sozusagen unsere Situation auch nochmal komplett verändern. Mhm. Das heißt, mein Standort wird auf jeden Fall Bamberg sein. Es gibt noch das kleine Projekt, sage ich jetzt aber ein bisschen sehr ins Unreine, das kleine Projekt, meine Tochter dazu zu überreden, in Bamberg zu studieren. Das geht zurück auf einen Blick, den meine Frau und ich damals ausgetauscht haben, als ich diese Poetikprofessur an der Uni Bamberg hatte mit Friedhelm Marx als Germanistikprofessor. Da haben meine Frau und ich uns angeguckt, meine Tochter war gerade, ich glaube, 1,5 Jahre alt, dass es doch schön wäre, wenn sie hier studieren würde. Mhm. Vielleicht kriege ich sie überredet, aber auf jeden Fall werde ich da sein, also mit oder ohne Tochter.
Und deine Frau dann auch?
Meine Frau auch, ja.
Du bist ja schon ganz, ganz lange mit deiner Frau zusammen. Die ist eine echte Konstante in deinem Leben. Die ganzen Umzüge und Veränderungen, die du hattest, sie hat dich begleitet. Das heißt, so einsam warst du gar nicht. Gibt es noch mehr solche Konstanten? Gibt es Menschen, die dich die ganze Zeit begleitet haben, auf die du dich immer berufen kannst?
Ja, also ich würde schon sagen, meine Frau und ich, wir sind 94 ein Paar geworden und seitdem, also ich meine 1994, nicht 1894, ein Paar geworden und eben seitdem auch wirklich zusammen und das ist natürlich eine Vertrauensebene und auch ein einander kennen, was alles andere übersteigt. Also so gut kennt mich auch kein anderer Mensch in meiner Familie, aber es gibt natürlich noch mein Bruder, der gar nicht in Deutschland lebt, der lebt in Italien. Das ist für mich auch ein sehr wichtiger Mensch. Und dann gibt es eben das ganz große, weite Feld von Theaterkollegen, Freunden. Und es ist eigentlich schwer, diese Art von Beziehung zu beschreiben. Es sind Menschen, die ich teilweise, seitdem ich 20 bin, auf der Bühne kenne, mit denen immer mal wieder arbeite. Und das ist eben keine Freundschaft, wie man Freundschaft normalerweise versteht. Es ist aber auch keine Bekanntschaft. Das ist viel zu wenig. Es ist sozusagen ein Umeinanderwissen. Und das Umeinanderwissen, das materialisiert sich oder realisiert sich in dem Moment, wo man zusammen arbeitet. Und alle Gespräche führen auch in diese Arbeit. Aber diese Arbeit ist so persönlich, so auch auf die Menschen zugedacht, dass es eben auch weder Freundschaft noch Arbeit ist, sondern irgendwie beides. Ich weiß auch, dass das gefährlich ist, weil es gibt viele Theaterkolleginnen und Kollegen, die immer denken, ja, ich habe ja meine Theaterfreundinnen und Freunde und wenn man dann doch irgendwie älter wird und Hilfe braucht, ist man allein. Aber für mich ist tatsächlich diese ganz große, in Anführungsstrichen, Theaterfamilie auch eine ganz wesentliche, ja, ein wesentliches Netz in meinem Leben.
Kann ich mir vorstellen. Jetzt habe ich mir als letzte Frage eine überlegt, von der ich glaube, dass du sie mir nicht beantworten wirst. Da steht nämlich in meinen Notizen, welches wird das erste Stück sein, was wir in Bamberg von dir sehen? Und ich habe so das Gefühl, dass du das noch nicht verrätst.
Also ich werde den Titel nicht nennen, aber ich kann sagen, dass es natürlich ein Thema wird, wo es ums Erzählen geht. Mhm. Und wo ich die hoffentlich Kraft und Macht und den Zauber des Erzählens mit all dem Humor, mit all den Abgründen, Schrägheiten, mit all der Komik auf die Bühne bringen kann. Also ich werde jetzt keinen Titel nennen, aber ich werde sagen, dass es sozusagen hoffentlich etwas ist, wo man, was die Ästhetik angeht im Theater, nämlich, dass es eben auch um so Fantasieebenen geht wie Puppe, Figur, also im Sinne von nichtmenschliche Figur, dass es um Dinge geht wie Musik. Und damit meine ich jetzt nicht Operette oder Oper oder Popsong, sondern die Musikalisierung dieser Welt und diesen magischen Raum, den werde ich eröffnen. Ich werde den Titel nicht nennen, aber ich hoffe, dass all das, was ich jetzt ein bisschen drumherum geredet habe, in dem Moment dann auch kenntlich wird.
Ich bin sehr gespannt, was es wird. John, ich danke dir sehr für dieses sehr spannende Gespräch. Ich freue mich, dass du hier gewesen bist und ich wünsche dir alles Gute für deinen Start in Bamberg.
Wird schon schief gehen.
Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Zum Literaturfestival Bamlit haben wir in diesen Wochen einige Folgen mit Autorinnen und Autoren. Reinhören lohnt sich für Literaturfans also besonders. Schnitt, Produktion, Foto und Videos für diesen Podcast macht Matthias Hoch. Unsere Grafiken sind von Franziska Schäfer und Maximilian Arnold. Mein Name ist Andrea Pauli und ich bin für Recherche, Redaktion und Moderation verantwortlich. Wenn ihr Feedback, Fragen oder einen Wunschgast habt, dann schreibt mir an podcast@ngo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.